Und der Gag ist, dass zum Schluss der Außerirdische schwanger ist.
Wirkt. Das hat dir gefallen.
Die Sprache der Liebe, die ist einfach universell.
Da gratuliere ich, dass das anatomisch alles hingehauen hat. So alienmäßig kann es ja nicht gewesen sein.
Ausnahme der Rose.
Liebe Untertassengesichter, liebe Gestalten aus einer anderen Welt, das hier wird eure Folge von Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele. Alarmstart, wir heben ab. Und auch, wenn er seine Krallen in die Armlehnen seines Gamersessels schlägt, begrüßen wir den Mann, der Star Wars hasst und Geschichten rund um Aliens und überhaupt den Weltraum verachtet. Begrüßen wir
Felix Scharlau.
Im Schleudersitz neben ihm ich, die freundliche Lebensform mit Alf-Anmutung, Linus Volkmann. Heute wenden wir uns erneut einer unterschätzten Serie aus dem Kosmos des Labels Europa zu. Es geht um eine epische Dystopie zwischen den Dimensionen und Jahrtausenden. Wir betrachten heute Commander Perkins im Strom der Unendlichkeit.
Oh mein Gott! Abwehr! Abwehr!
Los, Miss Cobb!
Geben Sie Alarm! Schnell, Alarm! Ein Veganer bricht aus dem Dimensionsbrecher hervor.
Zerschalten Sie doch das Ding
ab. Ich kann nicht.
Ja, hallo, herzlich willkommen hier auch ganz offiziell dir, Felix. Schön, dass du da bist.
Hallo, Linus.
Wir haben schon wieder eine andere Aufnahmezeit, damit sich das nicht zu sehr einpendelt. Ich habe gerade wieder schwer gegessen und hoffe, dass ich wach bleiben kann. Aber ich denke, deine Ausführungen werden mich so aufstacheln, das wird schon funktionieren.
Ja, ich bin gespannt. Ich hatte ja eigentlich das vorgehabt, dass ich heute mich so zurücklehne hier. Du hast ja schon angeteased. Ich habe vom Weltraum keine Ahnung. Sonnensystem, was ist das? Ne? Deswegen dachte ich, ich habe hier eh nichts mit zu tun, du machst das alleine. Das Skript liest sich auch ein bisschen so.
Ausnahme der Rose ist für mich einfach auch ein Monolog. Ich habe dich auch wie immer auf stumm geschaltet.
Sehr gut.
Gib mir Handzeichen, wenn du doch noch was beitragen möchtest. Ja. Aber Felix, bevor ich dich in Grund und Boden quassle mit meiner Weltallbegeisterung, können wir uns erstmal hier finden in diesem Raum, den wir ja für uns öffnen, aber auch für unsere HörerInnen. Wie geht es dir denn?
Ja, ich bin ein bisschen kaputt, weil ich am Wochenende verreist war. Ich war in Hamburg, kennt man vielleicht die Stadt, ja. Ich war in der Elfi, in der Elbphilharmonie, ja. Da heißt es offiziell, ist aber eine Skihalle, da direkt am Hafen, ne? Sieht ja auch so aus. Und das war, ja, das hat ein bisschen aufregend, hat geschlaucht.
Und was hast du da aufgeführt?
Leider war ich im Publikum, musste sehr viel Geld bezahlen. Ich betone das jetzt seit dem letzten Mal immer, weil jede Folge hören, wissen ja, Linus lässt sich nur noch einladen zur Veranstaltung. Ich habe auch hier echt viel Geld bezahlt, ich glaube, es waren über 100 Euro. Und saß im Publikum tatsächlich. Ich habe mich auch umgedreht, extra für dich. Das ist ja sozusagen die, wenn du schon mal drin warst oder schon mal Fotos gesehen hast, da ist überall Publikum. Also nicht nur an einer Seite, sondern das geht so balkonartig hoch. Hinter der Bühne, vor der Bühne, rechts, links. Und da habe ich überall geschaut, sitzt da irgendwo Heike Dine Körting, weil ich doch weiß, dass die so hochkulturell veranlagt ist. Und da dachte ich, das wäre doch jetzt toll, wenn ich da ein Foto machen könnte aus der Distanz. Die war aber, glaube ich, nicht da.
Ah, Wahnsinn. Also und da hast du viel Eintritt gezahlt, aber ich kann sagen, ich habe ja mit meinen Steuergeldern dieses Monumentalbaute, auch mitfinanziert, mit meinem Soli-Zuschlag.
Ich weiß ja ungefähr, ich weiß ja ungefähr, was du verdienst. Ich fürchte, es reicht nicht ganz für die Elbphilharmonie. Aber auf jeden Fall, da habe ich gesehen, Bruckner. Jetzt sagst du natürlich, Christian Bruckner, dieser tolle Sprecher, ist da aufgetreten. Nein, es handelt sich um einen Komponisten.
Ja klar, der Komponist von Robert De Niro. Das muss ja toll gewesen sein.
Die Nachnamen werden anders geschrieben und anders ausgesprochen. Nee, genau, ich war da zu einer Symphonie. Und es ist wirklich sehr teuer da alles.
Ja, aber wenn man jede Folge von Ausnahme der Rose hört, dann hat man langsam auch so ein richtig interessantes Pattern von dir. Mhm. Also es gibt ja so, weißt du, man macht ja auch so bei Serienkillern, da macht man so eine Wand und macht so Pfeile von einem Verweispunkt zum nächsten. Und bei vielen Leuten, da ist ja immer nur einmal Rewe und Hitler und dann kommt da nicht mehr viel, ne, bei den ganzen AfD-Politikern. Und bei dir ist ja ein wahnsinnig komplexes Pattern da zusammengekommen. Also wenn man denkt, letzte Folge, da warst du noch bei Y in Trier,
ach so,
einer experimentellen Hip-Hop-Band, und ich habe dich auch schon von Team Scheiße erzählen hören und jetzt noch bei Bruckner.
Ja, am Freitag sehe ich die Verlierer, da freue ich mich auch drauf. Die Punkband. Ja, aber ich habe ja, du darfst ja nicht vergessen, da möchte ich schon nochmal drauf hinweisen, ich habe ja studiert bis zum Ende. Tut mir so leid, dass ich das regelmäßig so betonen muss. Aber ich habe ja Musikwissenschaft studiert. Also ich hab sogar ungefähr verstanden, welches Instrument da gerade spielt. Das ist natürlich eine Hilfe im Orchester. Fand ich ganz gut. Ich könnte dir sogar, heute wird es vielleicht wichtig, den Unterschied zwischen Hall und Echo erklären, akustisch. Das habe ich auch im Studium gelernt. Musste ich heute Nachmittag dran denken, als ich Commander Perkins gehört habe. Dazu später mehr.
Toll, Felix erklärt den Unterschied zwischen Hall und Echo. Vergesst nicht, auf stumm zu schalten. So, nein, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe hier schon wieder eine ziemliche Provokation gegen mich rausgehört. Nicht wegen des Studiums. Ne? Das ist halt ganz normal, so eine Art freundliches Alltagsmobbing in unserer Beziehung, meinetwegen. Aber was ich rausgehört habe, ist, Freitag sehe ich eine Band, die Verlierer heißt. Mhm. Das sind mir auch ein Begriff. Aber, ihr wisst es ja nicht draußen an den Endgeräten, wer fährt endlich mal wieder nach Köln? Ich. Felix und ich haben früher zusammen in Köln gewohnt und ich bin dann weg und wir sehen uns jetzt seltener und ich mache eine Veranstaltung in Köln. Und Felix hat sich schon wieder irgendwas anderes drauf gebucht, um mich nicht sehen zu müssen. Glaubst du, das merke ich nicht?
Also, was er jetzt verschweigt, ist, dass ich vor mehreren Wochen schon gesagt habe, dass wir uns sehr gerne danach noch treffen können. Ich bin aber bei diesem Konzert, wo ja auch unser Freund Chris Immler auftritt, seit ungefähr 2 Monaten verabredet mit 4 Leuten. Und du hast gesagt, dass du nach Köln kommst, glaube ich, wann war das, vor 2, 3 Wochen? Vielleicht waren es 4, kann sein. Tut mir leid.
Du musst einfach mal meine Insta-Stories besser verfolgen. Mhm. Da steht das schon lange drinnen.
Mhm, okay. Was hast du denn erlebt in den letzten Tagen und Wochen?
Ich war auch mit der Familie unterwegs. Du hast ja gar nicht gesagt, dass du mit deiner Familie in der Elbphilharmonie warst. Deshalb schneide ich es auch nicht raus. Aber ich habe auch meine Mutter und die Frau meines Vaters zum Hüttenabend getroffen. Hatte ich das schon erzählt?
Nee, Hüttenabend, was ist das? Skifahren oder was?
Genau, aber da beide weit über 80 sind, haben wir es beim Käsefondue belassen.
Ah.
Das war irgendwie auch schön, bis zum Schluss wieder gesagt wurde, ich habe die Haare komisch. Mhm. Ich habe mich heute auch schon so ein bisschen geschämt, weil wir nehmen jetzt abends auf und es ist aber immer noch so kalt. Ne? Ich will da nicht so viel über das Wetter reden, aber es ist noch kalt und ich war spazieren heute Morgen und habe da einen Hut getragen und sehe jetzt die ganze Zeit schon so komisch aus. Also, ich hoffe, das ist für dich nicht so schlimm wie für meine Mutter.
Nee, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Und dem Käsefondue, hast du das selber ausgerichtet zu Hause oder wart ihr in einem Restaurant, in einem österreichischen?
Ach, das wäre schön gewesen. Nee, das selber gemacht, weil die Frau meines Vaters hat irgendwann mal ein Fondue-Set geschenkt, mit der dringenden Bitte, jetzt eingeladen zu werden, und dann wurde das mal ausprobiert. Aber wir hatten nicht so diesen geilen Fondue-Käse. Man holt sich das ja aus dem Supermarkt und dann nimmt man halt irgendwie immer den Brand, der gerade da liegt. So viel Auswahl ist da ja nicht. Und dann war das sehr mild. Obwohl ich extra noch Greyerzer Käse oder Gruyère, wie du sagen würdest, gekauft hatte und das noch reingemischt habe. Aber der andere war so geschmacklos, dass er das Aroma leider aufgenommen hat.
Dem Menü entnehmen unsere HörerInnen, dass du kein, Achtung, das ist der letzte Gag, den ich heute dazu mache, kein Veganer bist. Um die wird es ja heute noch gehen. Ich dachte ja wirklich mal sogar als kleiner Spoiler voraus, das schreibt man mit V. Jetzt habe ich gemerkt, das ist ja wirklich Vega mit W, oder?
Also kommt drauf an, was du meinst, den Planeten oder
den Planeten
Veganismus.
Natürlich. Nein, den Planeten natürlich.
Das wird dir gefallen, also darum wird es auch später noch gehen, wenn wir das Quiz machen in unserer Folge.
Mhm.
Denn wir sprechen immer über ein Hörspiel hier in diesem Power-Podcast und einmal suche ich es mir aus bei den ungeraden Folgen und bei den geraden macht es der Felix. Der Felix macht immer wieder Enid Blyton und ich versuche euch aber ein Potpourri der Interessantheiten aufzutischen und deshalb sind wir jetzt hier bei Commander Perkins gelandet. So kann man es sagen. Felix, Ich würde gerne nochmal, bevor wir das Feedback verlesen, nochmal auf meine große Show hinweisen. Du weißt, dass ich hier sehr profitiere von den Zuläufen bei meinen Live-Veranstaltungen. Ich weiß, dich schreckt es eher ab, wenn ich irgendwo zu sehen bin, aber ich möchte nochmal sagen, dass ich in Frankfurt noch einmal meine Show spiele. Linus Volkmann liest aus Jugendmagazinen der letzten 30 Jahre. Und da bin ich im Café Kotz an der Uni. Und zwar am 22. Mai. Es kostet auch irgendwie nur 7 € und ist nur Abendkasse. Und ich würde mich sehr freuen, wer hier aus der Ecke ist, der sich das mal anschauen möchte.
Ja, geht dahin und sagt Linus Hallo. Ich habe noch vor dem Feedback eine Triggerwarnung, traurige Mitteilung zu machen, weil Linus weiß schon Bescheid, weil ich das, ich sag's auch deshalb, weil mir neulich nochmal Leute geschrieben haben deswegen. Und zwar haben sie geschrieben, Felix, was ist eigentlich mit der Katze? Wir haben so lange nichts mehr gehört. Aufklärung, hier gab's eine Straßenkatze, die hat vor einigen Jahren mich blutig gekratzt, deswegen hatte der Podcast mal später angefangen. Und ich habe dann öfter mal von ihr erzählt und von meinen Annäherungsversuchen und sie ist leider verstorben. Sie war aber sehr alt. Ich habe das gemerkt, weil unten, das war ja sozusagen eine Straßenkatze, die aber von jemandem gefüttert wurde. Und die saß immer an der gleichen Stelle und da stehen jetzt tatsächlich so Grablichter unten. Und deswegen, sie ist leider nicht mehr da. Schön war allerdings, das habe ich dir schon geschickt, schön war allerdings, ich wollte hier Straße runter, ich erkläre es ganz schnell, ist ein kleiner Buchladen, da wollte ich ein Buch bestellen und bin auf die Webseite von dem Buchladen gegangen und da saß die Katze auf dem Mitarbeiterfoto von vor ein paar Jahren. Also in kleiner saß sie da auf der Couch mit den beiden InhaberInnen und hat da in die Kamera geguckt, hat sich da wahrscheinlich einfach reingeschlichen. Da war ich sehr gerührt, sie hier sozusagen als Teil der Geschichte der Straße wieder gesehen zu haben. Aber sie ist leider nicht mehr unter uns.
Oh, 100% sicher kannst du ja nicht sein. Nee. Ich weiß ja auch nicht, ob mein Meerschweinchen wirklich gestorben ist damals. Ja. Meine Mutter hat es wegen einer Tierhaarallergie in ein Kleintierzoo gebracht. Mhm. Das ist jetzt so 30, 40 Jahre her. Und dadurch, dass ich nie gehört habe, dass sie verstorben ist, könnte sie da noch leben. Also du hast nur Grablichter gesehen da. Naja, ist schon...
Ja, ja. Also bei deinem Meerschweinchen würde ich schon sagen, ist noch eine Chance gegeben, auf jeden Fall. Ne? Also,
es ist theoretisch möglich.
Angenommen, ich würde dir zu deinem nächsten Geburtstag, würde es bis dahin finden und dir in einem Käfig mitbringen. Und es würde ungefähr so aussehen wie damals. Würdest du dich freuen?
Natürlich.
Gut, dann gucken wir mal.
Felix, dann lass uns mal das Feedback verlesen, denn unser Podcast wird nicht nur gehört, er wird auch kommentiert. Die Leute sind begeistert, wenn sie das hier hören, kramen ihre Blöcke raus und machen sich Notizen, was hat er gesagt, was war nochmal mit dem Echo und schreiben das dir dann auch manchmal auf deiner Adresse. Felix, wie heißt den nochmal?
Ausnahme der Rose @gmx.de.
Toll, was hat uns da erreicht?
Also ich wollte dazu sagen, ich nehme alles zur Kenntnis, aber ich schalte nicht alles frei. Ne? Man kann ja auch bei Spotify kommentieren und da habe ich zum Beispiel nicht freigeschaltet, das wollte ich dir noch sagen, dass jemand kommentiert hat zur letzten Folge. Linus, Matrix ist keine Sendung, sondern ein Film. Weil du gesagt hast, die Sendung Matrix, wo ich ja weiß, das ist so ein Boomer-Manierismus, so ein humoristischer von Linus, der weiß schon, dass das ein Film ist, wo ich denke so, okay, an dem Punkt müssen wir anfangen, Humor zu erklären. Da dachte ich so, nee, das schalte ich jetzt nicht frei, das ist mir jetzt echt so blöd. Also no offense, aber wegen sowas, naja, gut.
Ich bin nicht so empört über den Typen, als wie, dass du mich jetzt Boomer genannt hast.
Ja, habe ich ja nicht, ich habe nur gesagt, dass du den Boomer spielst, das ist ja nochmal was anderes, so. Die Kritik war ja eher, ob du so ein Boomer bist, dass du nicht weißt, dass das keine Sendung ist. So. Hat dich denn noch was erreicht?
Felix, auch ich werde etwas verlesen. Und zwar, ich kürze es ein bisschen ab. Ich nehme einen Aspekt heraus. Ich habe jetzt die Anrede nicht hier drin, aber glaubt mir, es gab eine. Mir stellt sich immer mal wieder die Frage, was aus den Kids aus der Millionenstadt heute geworden ist. Hat Tarzan heute eine Wehrsportgruppe und kandidiert für die AfD? Ist Klößchen dank Ozempic mega schlank und auf eine seltsame Ned Flanders-Haftigkeit mit einem Sixpack unterwegs? Ist Gabi mit der abscheulich geschminkten Rockerbraut Florentine Huber durchgebrannt und betreibt mit ihr eine Hundepension in Wuppertal? in Klammern im Zeugenschutzprogramm natürlich, und wurde Karl ein letztes Mal entführt, aber keiner hat's gemerkt, geschweige denn nach ihm gesucht. Fragen über Fragen. Von Timo haben wir das bekommen. Mhm. Vielen Dank, Timo, für diesen schönen Beitrag. Der ja auch, ich weiß nicht, löst er bei dir irgendwas aus, Felix?
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Der ist erschütternd nah an dem nie veröffentlichten Hörspiel, das wir geschrieben haben. TKKG heute. Also so hieß es nicht, aber das war quasi der Claim. Ich glaube, wir haben so lange dran geschrieben, es war, glaube ich, erst die 10-jährige Abi-Feier, dann die 15-jährige und dann die 20-jährige oder so, weil wir so lange an diesem Skript saßen. Und da war es sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Da war, Tarzan war Hausmeister.
Es liegt wahrscheinlich nahe, dass man das so ein bisschen umdrehen möchte und dass man auf jeden Fall Tarzan straucheln sehen möchte innerhalb seiner Karriere, die er dann eben nicht gemacht hat. Und genau auch, dass Karl so ein bisschen der Loser war im Endeffekt, da, das hatten wir auch drin. Und es ist schon recht weit gediehen gewesen. Es ist von irgendeinem Hörverlag schon mal anproduziert worden. Es war richtig fantastisch. Also ich finde es eine unserer besten Arbeiten. Und ich glaube noch daran, dass irgendwann die Zeit kommen wird, ne, weißt du, wenn man vielleicht, ich als Journalist nicht mehr arbeiten darf wegen Trump, AfD oder so, wenn Journalismus halt nur noch von KI und Rechten gemacht wird. Und dann könnte ich vielleicht mich mehr auf dieses Hörspiel kaprizieren.
Oder das schönste Wort, das die Kulturindustrie zu neuen Höhen gebracht hat, posthum. Was sagt ihr das, Linus? Irgendwann, weißt du, ich finde es auch beruhigend, dass man so durchs Leben zieht und man hat nie große Erfolge, ne? Man ist nie wie der Bobcast, spielt in 19 Städten oder so, oder hat nie einen Hit im Radio. Aber dann hat dieser Glaube, okay, irgendwann bin ich weg und spüre nichts mehr. Und dann wird's vielleicht jemand entdecken. Das ist eigentlich ein geiles Gefühl. Da kann man sich so emotional so ein bisschen zurückfallen lassen. Ne? Wird zwar nicht passieren, aber der Glaube ist doch schon eigentlich ganz schön. Ne? Dass nach unserem Tod jemand sagt, hey, ich habe das hier gefunden. Das ist ja wirklich unglaublich. Das müssen wir der Welt zeigen. Und dann wird's ein Riesenerfolg.
Ja, also ich bin schon Feuer und Flamme für diesen Gedanken. Also, liebe junge Leute da draußen, es existiert ein Skript, was ihr posthum unbedingt umsetzen müsst. Es sind viele spannende Rollen, man kann das auch in der Gruppe machen, GoFundMe zusammen aufstellen und dann könnt ihr dieses Hörspiel machen.
Ja, ihr findet es auf meinem Rechner unter eigenen Dateien bei Schrott in dem Ordner. Na gut.
Die Gruppe, wenn ich das noch sagen darf, die hieß ja nicht TKKG. Wir haben ja damals schon gewusst, das könnte urheberrechtliche Schwierigkeiten mit sich bringen. Weißt du noch, wie sie hieß, die Gruppe?
Ja, Gras.
Gras. Und dann war eben der Witz, dass wenn sie falsch stehen mit ihren T-Shirts, wo die Anfangsbuchstaben drauf sind, dass dann Sarg da steht. Mhm.
Ach,
und
ja.
Auf diesem Level läuft dieses Hörspiel. Also, freut euch schon mal. Also.
Ja, und freut euch auf den Pulli, blau mit gelben Buchstaben, Sarg, bald bei uns im Shop. Das können wir machen.
Ich bin heute so euphorisch. Ich will sofort alles wirklich machen. Mhm. So, dann lass uns doch nochmal diesen Podcast nochmal durchknüppeln. Ich habe einiges zu tun an der Siebdruckmaschine.
Sehr gut. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie gesagt, ausnahmederose@gmx.de. Ihr könnt uns Sterne bei Spotify und ich glaube sogar dieser geben und auch Geld PayPalen an die gleiche E-Mail-Adresse. Vielen Dank.
Wie würden wir denn reagieren, wenn wir feststellen würden, dass irgendwo auf der Erde plötzlich die Öffnung eines Raumtunnels entstanden ist? Was würden wir tun, wenn wir beobachten, dass durch diesen Tunnel Gegenstände wie Messgeräte, Kameras, Tonbandgeräte, Biosonden und schließlich gar Menschen herauskommen?
Dann kann's losgehen. Wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört. Klingt stimmungsvoll. Wir sind bei Commander Perkins. Ist das irgendetwas, was bei dir zum Klingen bringen konnte? Also den Namen hast du vielleicht schon mal gehört oder ist es ganz leer gewesen?
Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst vor diesem Tag, weil ich die Serie gar nicht kenne. Ich kenne den Namen total gut und ich wusste natürlich, das ist Sci-Fi und du hast ja recht mit deiner Anfangsmoderation. Sci-Fi ist nicht so mein Heimatgenre. Ich bin nicht so ein riesen Sci-Fi-Fan. Und deswegen hatte ich Angst, dass ich es nicht verstehe. Spoiler ist auch teilweise so gekommen. Und hatte so ein bisschen Angst vor diesem Ding, weil ich wusste, das ist irgendwie was Längeres und so ein bisschen komplexer und so. Und es wurde ja auch immer wieder sozusagen getriggert, weil Leute geschrieben haben. Das muss man ja auch dazu sagen. Commander Perkins, ich weiß nicht, ob du alles immer mitbekommen hast, aber auf meinen Kanälen kam das relativ häufig in den letzten Jahren. Das ist lange überfällig schon. Deswegen war ich sehr gespannt. Diese Nachrichten hast du alle zurückgehalten, damit ich damit nicht durchkam. Ja, mir geht es so, dass ich dieses Skript für diesen Podcast habe ich ja schon tatsächlich Jahreswende 23 auf 24 geschrieben. Als ich noch, da war ich im Urlaub in Schweden und habe gedacht so, ich muss mal vorarbeiten für Ausnahme der Rose. Das macht mich immer so fertig im Alltag, wenn dann dauernd wieder so ein Skript fertig sein muss. Und dann hatten wir 2024 recht frühe Sommerpause, dann gab es diese den neuen Monatsrhythmus und wir sind aus dieser Ära, wo ich das da alles gemacht habe in diesem Winter, das ist jetzt das letzte von den Skripten, was ich vorbereitet habe. Das ist für mich auch sehr dankbar gewesen, dass ich zuletzt immer nur in die Schublade greifen musste, ich musste ja gar nichts erstellen das letzte halbe Jahr oder so. Und bin aber heute Morgen nochmal etwas aufgeregt durch den Park gerannt, weil ich gedacht habe, so okay, ich habe hier alles stehen, was ich sagen will, aber ich habe dieses Hörspiel gar nicht mehr im Ohr. Das habe ich mir jetzt nochmal reingefahren und freue mich, dass es jetzt endlich dran ist, aber ich hatte auch ein bisschen Angst davor, weil ich bin sicherlich jetzt kein Commander Perkins Experte. Und muss da trotzdem ja jetzt, ne, du kannst ja zu Recht bei der ungeraden Folge ein bisschen zurücklehnen, aber ich muss ja hier liefern. Und das werde ich jetzt mal machen. Ja. Also, Felix, wir reden über ein Hörspiel, erschreck dich nicht, das ist eine Zeit lange vor deiner Geburt, 1976.
Ja.
Wenige Stunden vor deiner Geburt kam dieses Hörspiel heraus. Nein, und das ist geschrieben von H.G. Francis. Das ist ja eine Figur aus dem Europa, von dem Label Europa, aus dessen Universum taucht der ja immer wieder aus. Deshalb reden wir auch in unserem Podcast oft von H.G. Francis. Er hat die Gruselserie gemacht, er hat aber von all diesen verrückten Serien, ich glaube sogar von Playmobil, da hat er dann auch die Skripte geschrieben. Er muss, glaube ich, stimmt das überhaupt? Also er ist sehr produktiv gewesen, es ist fast schon gespenstisch. Also wenn es die KI schon gegeben hätte, würde man ihm garantiert posthum das unterstellen. Aber man kann davon ausgehen, das hat er noch irgendwie selber alles machen müssen. Aber diese Serie, die ist so recht früh, bevor es bei Europa so richtig durch die Decke ging mit TKKG und den drei Fragezeichen. Da hat eben Europa auch schon Sachen ausprobiert, gemacht, Reihen und das ist eine Serie, da steht so sein Name auch vorne drauf. Also das war, glaube ich, schon, das ist jetzt auch so ein bisschen gefühltes Wissen oder Interpretationswissen. Also das ist schon so eine Serie, die lag ihm sehr am Herzen. Also es war eben keine Auftragsarbeit, sondern da sollte er sich verwirklichen. Und dementsprechend ist das auch ein bisschen komplexer. Felix hat es ja schon angedeutet. Also dieses Weltraumwerk war auf 4 Zyklen angelegt. Und diese Zyklen hatten dann jeweils mehrere Folgen. Wir machen natürlich den ersten Zyklus. Und zwar geht es da um den Krieg mit den Veganern. Der Planet Vega und die Veganer. Und es kommt bei Europa aber auch nur noch ein weiterer Zyklus raus, der Arrow-Zyklus. Und der bleibt auch unvollendet. Also Europa hat die Serie dann relativ schnell eingestellt. Und in den Nullerjahren wurden diese Skripte von H.G. Francis nochmal aufgegriffen, von dem Label Maritim, und wurden dann nochmal weitergeführt. Aber aus rechtlichen Gründen, Felix, durften sie nicht mehr Commander Perkins heißen, da heißen sie das Sternentor.
Mhm.
Und da ist auch, wie bei vielen Serien, die wir jetzt so hatten, nichts verloren gegangen und wurde hinten raus nochmal alles wieder neu aufgelegt und neu gemacht. Aber wir sind natürlich jetzt in dieser Anfangsphase und haben uns die zweite Folge rausgesucht, des ersten Zyklus im Strom der Unendlichkeit.
Wenn ich da kurz einhaken darf, was mich da wirklich erstaunt hat, weil das war mir nicht klar. Ich verstehe ja schon, dass man so einen Staffelbogen hat, wie man das ja heutzutage nennt, ne? Dass das quasi da der erste Zyklus eine Geschichte erzählt. Gleichzeitig hätte ich das so nicht erwartet, denn das hier ist ja wirklich eine Fortsetzungsserie. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Und zwar eine auch noch, die sich nicht mal gönnt, am Anfang der Kassette oder LP irgendwie zu sagen, okay, das und das ist bisher passiert, Commander Perkins ist der war letzte Folge da und da, hat das und das erlebt mit den Veganern und jetzt ist es gerade hier. Sondern das fängt abrupt an, hört relativ abrupt auf und so ist es jedes Mal. Das finde ich
richtig hart bei diesem Distributionsweg von damals. Wenn ich mich erinnere, in meinem Spielwarenladen, da stand nicht 3 Fragezeichen Folge 1 bis 50 schön chronologisch in einer Reihe, sondern da gab es immer mal so random neue Lieferungen, wenn ich da war, und dann hast du dann Folge 2, 17, 24, 35 gehabt und beim nächsten Mal irgendwelche anderen. Also da gezielt irgendwie eine Folge zu kriegen, um dann da die Geschichte weiter hören zu können zu Hause, wäre total schwierig gewesen früher. Also ich stelle mir das wirklich fast zum Scheitern verurteilt vor, so kommerziell.
Ja, also ich glaube, man erwartet natürlich auch von den KundInnen mehr, wenn man eine Fortsetzungsreihe etabliert. Natürlich, wenn die funktioniert, hast du vielleicht auch eine andere Bindung dann erzeugt, aber das war sicherlich ein Wagnis und ist ja hier dann auch nicht aufgegangen. Also ich denke schon, wenn man jetzt diese Folge hört, und ich hoffe, vielleicht der eine oder die andere wird sich das jetzt auch geben, im Strom der Unendlichkeit. Also es geht ja gerade noch so. Also die, ich glaube, man hat schon versucht, dass die Folgen ein bisschen für sich stehen, dass sie relativ abgeschlossen sind. Also auch hier ist es ja, dass etwas passiert. Ne, man merkt, es ist Teil einer größeren Erzählung, aber es hat einen Anfang und ein Ende.
Ja, das schon.
Also und ich glaube, da hat man dann, wahrscheinlich hat dann HG Francis und Europa haben gedacht, das reicht dann vielleicht, dass die auch ein bisschen für sich stehen. Aber weil eben der Überbau so anspruchsvoll ist, ist es natürlich eigentlich Quatsch zu glauben, man könnte da irgendwie so mitten rein hören und es würde funktionieren.
Und weil du es, glaube ich, noch nicht erwähnt hast, man kann die auch heute noch hören. Ne, die sind ja auf Streamingdienst, da war ich tatsächlich überrascht. Ich habe schon bei YouTube geguckt, dachte, jetzt muss ich hier wieder da irgendwas da runterladen in schlechter Qualität, bis ich gemerkt habe, nein, das ist ja auf meinem Deezer sogar drauf, alles. Schön.
Ja, geben Sie die Kreditkarteninfos bei Kino.to ein und dann kann man Commander Perkins hören. Nee, ich habe es auch auf Spotify gehört und finde es auch ganz schön. Es liegt sicherlich auch an der Musik. Also bei vielen Sachen von Europa, die nicht mehr zur Verfügung stehen, liegt es ja, wenn ich das richtig verstehe, auch eben daran, dass die Rechte von der Musik immer dann nicht geklärt wurden und dass da noch irgendwas offen ist. Und bei Commander Perkins ist schon eine eigene Musikwelt erschaffen worden, an denen Europa die Rechte hat. Und Felix, Europa ist ja einfach ein toller Laden, die würden uns ja nie verklagen, da können wir doch mal die Musik einspielen.
Ja, wir können sie auch nachsingen. Nicht schlecht, oder?
Das ist ja witzig, ja. Du hast ja gesagt, du bist Musikwissenschaftler, jetzt sind wir alle davon überzeugt.
Ja, danke.
Aber ich hatte tatsächlich auch vor, das vorzusingen.
Dann mach du
mal.
Natürlich
werde ich hier nichts einspielen. Und meine Frage ist, du hast doch vorhin gesagt, da war ich schon ganz aufgeregt, du kannst so Musikinstrumente raushören. Es klingt wie ein Xylophon, aber kann das sein? Nee, das ist wahrscheinlich einfach ein Synthesizer.
Ich wollte gerade sagen, liebe Leute, haltet euch fest, es ist ein Synthesizer. Ja, interessant ist tatsächlich, das ist so das ist ein früher Synthesizer auch, würde ich sagen. Also das ist klar, natürlich ist es ein früher, weil das ist ja von 1976, also muss die Musik mindestens so alt sein. Ich habe keine Ahnung jetzt von den Modellen, die es damals gab, aber das ist so ein Alter, den man auch quasi, da bin ich wieder bei Musikwissenschaft, den man auch in den 50ern schon so mehr oder weniger hätte haben können oder in den 60ern, glaube ich. Also so diese ganz frühen, falls du mal gehört hast, so diese neue elektronische Musik, also quasi die klassische elektronische Musik, so Stockhausen und Pierre Boulez und sowas, ne, die haben ja auch so Experimente gemacht, wo relativ niederschwellig noch programmiert, kann man eh nicht sagen, aber rumgesteckt wurde und irgendwelche Puttis gedreht wurden, und das wirkt sehr archaisch noch tatsächlich, ne? Diese Melodie. Das finde ich aber trotzdem dienlich. Das ist ja auch so die klassische Soundästhetik hier von so, weiß ich nicht, wie hieß der ganze Kram da, Raumschiff Orion und so weiter, ne? Also so diese frühen Sci-Fi-Sachen, wo dann öfter mal ein Theremin auftaucht und so, ne? Das ist schon sehr, klingt sehr alt.
Ah. Ja, liebe HörerInnen, der Felix besitzt sogar selber einen Theremin.
Das stimmt.
Wer das nicht weiß, muss es unbedingt mal nachschlagen. Das ist dieses Instrument, wo man die Luft spielt, so Schwingungen, das ist wirklich fantastisch. Also ich sehe dich wirklich gerne Theremin spielen. Also, weißt du, andere Leute werden heiß, wenn der Gitarrist seine Phallus-Gitarre da bearbeitet oder traktiert, wie du sagen würdest. Aber wenn ich dich da ganz fein an diesem Theremin spielen sehe, weiß ich auch nicht mehr. Hast du das noch?
Das habe ich noch, ja. Ich habe mal in Moskau, du erinnerst dich, die Großnichte des von Leon Theremin interviewt. Die ist selbst Musikerin, hat selbst Theremin gespielt.
Mhm. Ja, und fragt euch mal, warum Felix in Russland nicht verhaftet wird, wenn er da Interviews führt. Es liegt daran, dass er mit seiner Gesinnung doch etwas anders ist, als wir vielleicht denken würden.
Ja, und dass es 80 Jahre her ist. Naja.
Sehr schön. Felix, jetzt kommen wir einfach mal zu unserer schönen Folge. Ich habe ja die Nummer 2 ausgesucht von Commander Perkins, dem Vega-Komplex im Strom der Unendlichkeit. Bitte schreibt mir noch keine bösen Leserbriefe. Es heißt bestimmt nirgendwo der Vega-Komplex. Das habe ich jetzt gesagt, um irgendwie zu paraphrasieren. Na? Ich habe auch extra noch mal H.G. Francis gegoogelt, bevor es losgeht hier. Deshalb sage ich es auch noch mal. Hans Gerhard Franziskowski ist dieser wunderbare Mann.
Ich war live dabei. Ich war live dabei, als er gegoogelt hat.
Ich google noch selber. Ne? Also viele Leute machen sich sehr einfach und machen jetzt ChatGPT. Aber nee, ich google noch. Mhm. So, Felix, der Klappentext. Ich lese ihn vor. Ich habe ihn ausgedruckt, schwarz auf dunkelgrün. Deshalb verzeiht mir, dass ich jeden Buchstaben einzeln lesen muss. Commander Perkins und Major Peter Hoffmann machen eine unglaubliche Entdeckung. Es gibt eine Verbindung zwischen den Menschen der Vega und denen der Erde. Das Geheimnis liegt im Dunkel vergangener Jahrtausende verborgen. Mega. Felix, als alter Klappentextexperte, wie gut leserlich findest du grün auf schwarz?
Nee. Ich hänge da, wo du auch kurz eine Millisekunde gehangen hast. Peter Hoffmann, wieso heißt, schreibt man denn Hoffmann mit 2 N? Denkt man ja schon, man muss ihn deutsch aussprechen. Aber der hieß doch nicht Peter Hoffmann.
Stimmt, aber er wird schon in dem Hörspiel wird er doch Peter genannt,
ja,
meine ich.
Ja, wird er englisch ausgesprochen. Ja, auch der Klappentext ist jetzt, finde ich, also nochmal, das ist der zweite Teil von einer Reihe, wo es wirklich schön wäre, die erste Folge gehört zu haben. Und hier wird ja nicht mal gesagt, was das so für Dudes sind. Commander, was soll das heißen? Also, ne, kannst du mir schon ungefähr vorstellen, aber es macht jetzt, also er benennt sehr wenig eigentlich.
Ja, dann würde ich mal so ein bisschen rekapitulieren. Ich finde das ja auch immer hilfreich. Also wenn man vielleicht Bock hat auf Ausnahme der Rose, aber jetzt auch nicht so der Ultra ist von jedem Hörspiel, ist es vielleicht hilfreich, wenn man doch mal erklärt bekommt, worüber wir jetzt hier reden werden. Also das Hörspiel, diese Folge, über die wir sprechen, ist ja recht einfach geteilt. Also sie beginnt damit. Ach nee, ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen was erklären. Es gibt den Dimensionenbrecher. Also es spielt im Jahr so 2070, meine ich. Und der Dimensionenbrecher ermöglicht Reisen durch Raum und Zeit. Der Mensch ist 2070 schon auf dem Mond und so, hat so ganz normal mit so Diesel-Raumschiffen kann man so ein bisschen das Sonnensystem erkunden. Aber man kommt natürlich nicht so richtig weit, weil man ja nicht mit Lichtgeschwindigkeit fliegt. Und der Dimensionenbrecher kann das alles ungeschehen machen und kann Leute da völlig durch den Raum schleudern. Und das erinnert natürlich uns Star Trek Aficionados an Wurmlöcher. Also, dass dann plötzlich so eine Raumzeitkrümmung ist und dann sind dann auch plötzlich ganz große Entfernungen zu überbrücken. Und dann gibt es einen Zugang zu dem Planeten Vega. Und dort sind scheinbar auch Leute, die eben so ein bisschen menschlich sind und irgendwie mit uns irgendwas zu tun haben. Und bei unserer Folge ist es so, dass jemand von der Vega kommt eben den umgekehrten Weg durch den Dimensionsbrecher. Das heißt, er kämpft sich durch den Dimensionsbrecher. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Steht dann plötzlich auf dem Mond in dieser Forschungsstation. Dann wird er da von der Robotautomatik erschossen als unbefugter Eindringling. Und dann gibt es eben so ein richtig interessante, finde ich, Dialoge eben über Moral und wie geht man damit um mit fremden Völkern. Will man sich, muss man sich schützen? Will man erforschen und so? Was macht man jetzt? Und dann bringen die Leiche dann von dem Veganer zurück zu der Vega und dort wird dann Commander Perkins, er soll dann die Rolle des Mannes, der getötet wurde, einnehmen. Als er das nicht kann, wird er mit dem beerdigt und den Fluss runtergeschickt. Genau. Und wird dann gerettet. Das ist die Geschichte. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu kompliziert.
Ja, und was ja auch in der Folge, das ist so eine Folge dieser Serienerzählung, was hier nur am Rande angeschnitten wird, aber wo ich ganz hellhörig wurde, war ja diese Erklärung, warum Vega so interessant ist. Vega scheint in prähistorischen oder zumindest vergangenen Zeiten irgendwelche Austauschsituationen gehabt zu haben mit der Erde, denn da seien
Landkarten des Mittelmeerraums gefunden worden auf Vega. Das scheint in der ersten Folge zu passieren, nehme ich mal an.
Das spielt bei uns noch keine Rolle. Hinten raus wird es dann tatsächlich auch aufgelöst, aber darüber werden wir sicherlich auch noch reden, Felix. So, ja, jetzt erstmal, jetzt kann ich mich mal zurücklehnen, nachdem ich hier den Boden bereitet habe für uns alle. Also sag du doch mal, wie hat sie denn gefallen, als jemand, der da von außen jetzt drauf geguckt hat?
Ja, ich wusste ja gar nichts. Von daher, das Vordergründige hat mich sofort gekriegt, nämlich die Stimmen. Es ist halt wie immer, warum auch nicht, ist ja auch geil irgendwie, ist halt dieses Europa-Ensemble, dieses Erweiterte. Man kennt jede Stimme oder fast jede. Nee, ich kannte sogar jede. Und es sind wirklich krasse Sprecher wieder dabei und Sprecherinnen. F.J. Steffens ist wieder dabei. Hier Gabi Lippach, heißt die wirklich so? Weil die kam mir so bekannt vor. Der richtige Name sagt mir aber gar nichts. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Andreas von der Meden ist dabei und so weiter. Also da ist eine Menge los wieder. Das hat mich gekriegt. Und dann fand ich auch die Erzählung an sich ganz schön. Auch wieder wegen dieses Serienkomplexes, weil die sich nämlich auch Zeit lässt. Das ist wieder ein Vorteil dann, ne? Also man muss hier nicht so durchrushen, so nach dem Motto, wir brauchen jetzt in 40 Minuten hier irgendwie Auflösung und alles und es muss ganz, ganz viel passieren. Nein, hier passiert relativ wenig und es ist auch angenehm. Also man hat dann schon Bock, da auch weiterzuhören tatsächlich, weil man auch mal so ein bisschen durchatmen kann. Du hast es schon erwähnt, es ist viel Diskurs, erstaunlich viel Diskurs, Moral, Ethik und auch Philosophie so ein bisschen fast. Wie man sich verhalten soll, das ist manchmal so, hat ein bisschen Längen, aber ist eigentlich ganz interessant. Man erlebt darüber die Figuren auch ganz gut und es ist auch handwerklich relativ gut gemacht für Europa. Also die Sounds sind nicht so cheesy, wie man sich's vorstellen könnte für 1976.
Die Sounds sind wirklich toll und ja, das ist ja meine These. Also es ist irgendwie so liebevoll. Also ich glaube, als man das da aufgesetzt hat, dachte man so, okay, da machen wir jetzt mal was richtig Tolles. Da hängt sich HG rein und die anderen haben da auch mitgeliefert. Und genau wie du sagst, also ich erinnere mich noch an so andere Science-Fiction-Folgen, ja zum Beispiel so Flash Gordon, da haben wir ja, da mag ich ja natürlich auch so den Trash, aber der bezieht sich eben daraus, was du eben gesagt hast, dass halt dann so ganz viel erzählt und abgeschlossen werden muss und es ist ein einziger Spießrutenlauf durch die seltsamsten Kulissen, piff, paff, alles wird in 5 Minuten, jede Szene wird in 5 Minuten abgehandelt, völlig atemlos. Und hier gibt es eben den Raum, ein bisschen komplexer zu agieren. Und ich finde, macht es sehr gut. Also wer Star Trek mag, und da gibt es ja immer die erste Direktive von Star Trek, dass man nicht eingreifen darf in fremde Kulturen, wenn sie eben, bis sie den Warp-Antrieb haben oder so. Und dass man seine Kultur nicht überstülpt, sondern nur erforscht. Also dieser ganze etwas nerdige Kifferdiskurs aus dem Weltraum, den wir, oder ich zumindest in den 90ern sehr gerne gesehen habe bei Star Trek, der ist hier schon so mitgebracht und wird wirklich sehr eloquent, finde ich, umgesetzt. Also weil es auch nicht so einen Antagonismus gibt. Es gibt dann eben, es gibt die Abwehr, auch ein geiles Wort. Also das Wording auch in dieser Serie ist natürlich sehr toll, aber komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Es gibt die Abwehr, die kümmert sich eben darum, die möchte halt am liebsten das Tor schließen oder eben die Leute vernichten. Und dann gibt es eben diese Forscher, die genau das Gegenteil möchten. Die möchten ihre Welt öffnen. Und die Frage ist eben die Abwägung Risiko-Nutzen. Und was ist eigentlich der Nutzen? Was mir wieder aufgefallen ist, ich habe das als Kind tatsächlich gehört, daher kannte ich das schon, dass die Stimmung, also dass es so ein bisschen so ein dunkles Kammerspiel eher ist als so ein Science-Fiction-Freizeitpark. Also es ist sehr atmosphärisch und im Gegensatz jetzt zu Flash Gordon oder Jan Tenner, was wir auch hatten, die haben ja auch ihre Stärken, aber das ist halt sehr, sehr luftig, sehr quatschig auch und hier merkt man einfach, dass es so ein bisschen deeper ist. Und sowas lag auch damals in der Luft. Ich glaube, du hast es ja eben auch erwähnt, mit dass so in den 70er Jahren, das war ja du hast ja das Raumschiff Orion gesagt, aber es war ja auch im Kino eine Zeit von den großen Science-Fiction-Erzählungen. Also noch vor Star Wars, so gab es ja Soylent Green, Planet der Affen, Westworld, Future World. Also das war halt irgendwas, was so ein bisschen so heldengetriebene Erzählungen im Weltraum, das war, glaube ich, so ein bisschen Zeitgeist und das finde ich hier eine sehr schöne Möglichkeit. weil ja viele Sachen, wenn du guckst du das aus den 70er Jahren oder aus den 60er Jahren diese Filme an und dann sind natürlich die Tricks so scheiße. Und du denkst so, naja, also das kann ich jetzt wirklich nur mit dem Retro-Auge sehen. Und dadurch, dass das ja hier alles ohne, ne, es hat ja niemand gefilmt, sondern nur mit Sound gearbeitet, finde ich, ist es halt immer noch recht konkurrenzfähig.
Ja, und es ist ja hier, was ist das, 8 Jahre oder ich weiß gar nicht, wann die war, die 66, die Mondlandung, ne? Das ist ja schon der Zeitgeist auch sehr stark, dass ja wirklich dann auch der Mond eine riesige Rolle gespielt hat. Heute denkt man sich, warum machen die Trottel eine Basis auf dem Mond? Also wenn man diese Distanzen überwinden will, dann bringen einem diese paar tausend Kilometer ja auch nichts, ne? Also warum macht man das? Die Erde gibt's ja scheinbar noch, ne? Also aber das war der, glaube ich, der Zeitgeist sehr stark.
Ja, stimmt, das finde ich auch ganz rührend, weil ja der Mond im heutigen Science-Fiction überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also vielleicht gerade noch in der ersten Staffel Futurama, da ist so der Gag, dass er dann zum Mond fliegt, Fry, der Held aus Futurama, und dann zählt er runter und in dem Moment, als er runtergezählt hat, sind sie aber schon da. Mhm. Also und er dachte, das ist hier der große Countdown. Also was mir noch gut gefallen hat, eben hatte ich schon anklingen lassen, ist so dieses technokratische Sci-Fi-Wortfeld. Also wenn man tatsächlich so eine Geschichte erschafft und dann eben auch eine Welt, die es noch nicht gibt und die dann auch eben mit neuen Benennungen ausstattet. Also ich liebe das Wort Dimensionsbrecher. Also wenn ich mal eine Kneipe mache, dann würde sie so heißen. Und jetzt halte ich fest, Felix, wenn ich das nicht schaffe, dann könnt ihr das posthum machen.
Sehr gut. Klasse.
Und die Robotautomatik hat den Veganer erschossen, die Abwehr, also da sind wirklich tolle Sachen drinnen.
Ja, und alles auf Deutsch halt auch, ne? Das ist auch sowas, es wäre ja heute alles Englisch, weil natürlich da irgendwie die amerikanische Technologie irgendwie den Ton angibt und man sich auch vielleicht noch mehr bei technischen Dingen durch die Heimcomputern so auf Englisch als internationale Techniksprache geeinigt hat. Deswegen wirkt das auch so ein bisschen fremd und dadurch aber wieder ganz geil. Zumal ja Dimensionsbrecher ein total gutes Wort ist für das, was da passiert. Nämlich die Dimensionen werden durchbrochen. Das wird ja auch erklärt von dieser Maschine. Also so schnell kommt man da durch. Das ist eigentlich ganz schön. Habe ich sogar verstanden dann, weißt du?
Also ich finde, es passt auch in so Krautrock dann rein. Ne? So Kraftwerk, Kraftwerk, Dimensionsbrecher, das ist so ein Wortfeld, würde ich sagen, innerhalb der Semantik. Ich muss dann immer bei diesem Thema denken an Clockwork Orange, Uhrwerk Orange. Ne? Sorry, dass ich schon wieder bei Stanley Kubrick bin. Aber das fand ich halt auch immer so toll, dass das ja auch so eine eigene Sprache damals hatte. Also die Gulliver, Moloko plus Milchbar, wir machten Horrorshow und so, das finde ich halt irgendwie aufregend, wenn man so ein Kulturprodukt präsentiert bekommt und das hat eigene Worte für sich gefunden. Da kann man mich schon sehr mitkriegen und hier wird man da verwöhnt, möchte ich sagen. Mhm. So, Felix, aber auch dich hat hier etwas zum Klingen gebracht, nicht wahr? Du bist ja jemand, der gerne mal sich viereckige Augen holt, weil er sagt, nein, ich möchte noch eine Stunde Fernsehen, Mutti.
Ja, hier ein schöner Exkurs, ein übertriebener Exkurs zum Thema Fernsehen auf Vega.
Hey, wer hätte das gedacht?
Was ist denn?
Ein dreidimensionales, farbiges Bild. Viel besser als alles, was wir auf der Erde haben.
Ja, das fand ich total lustig, habe ich richtig gelacht beim Hören, weil das, ne, das ist gerade auch so eine Notsituation, ne? Er muss da aufpassen, was passiert und dann ist er völlig begeistert von diesem Fernseher, musste ich natürlich denken an King of Queens, ich habe es neulich wieder gesehen, die Folge, der High-Def-Fernseher, auf dem er das Super Bowl gucken will, ja, Duck. High-Def, du wolltest High-Def gucken und du hast es geschafft, also das ist immer wieder toll, also Fernsehtechnik, wie das Leute fasziniert, auch 100 Jahre in der Zukunft, beziehungsweise jetzt nur noch 50, hat mir gefallen.
Ja, ich war auch ein bisschen neidisch, also weil die Veganer werden ja doch durchaus ambivalent geschildert.
Oh ja.
Also man kann, wer Lust hat jetzt auf die Veganer und das noch nicht gehört hat, guckt euch einfach mal das Cover an von unserer Folge. Da sieht man einen Veganer, eine Mischung aus, ja ich weiß gar nicht, Mischung, also so futuristisch sieht er gar nicht aus, bis auf seine riesige Strahlenkanone. Mhm. Da bin ich immer so ein bisschen enttäuscht, weil Cindy, die diesen Veganer überrascht, als der da durch den Dimensionsbrecher kommt am Anfang, die beschreibt ihn auch. Und da wird nämlich erzählt, Felix, er trägt irgendwie tote Tiere auf dem Kopf. Also in dem Hörspiel hört man das, und wenn man jetzt das Foto an, wenn man die Zeichnung ansieht, die hier angefertigt wurde für das Cover, dann hat er da eher so ein Mohawk, also er hat eher was von einem amerikanischen Ureinwohner, aber er trägt auf jeden Fall kein totes Tier auf dem Kopf.
Ja, ist ein bisschen, das hat mich jetzt sehr an Planet der Affen erinnert. Also so dieses Prähistorische und Sci-Fi so ein bisschen gemischt. Ist ein bisschen komisch. Generell, das Cover ist ja sehr schön, nicht so schön wie andere aus der Reihe, aber es ist ja wirklich sehr fein und detailliert, ist aber auch wieder so der Klassiker, ist ein LP-Cover. Ne? Also auf LP sieht es richtig geil aus mit den ganzen Details, und sobald das Quadrat dann auf eine Kassette eingebunden werden muss unten, siehst du schon wieder fast nichts, würde ich sagen. Ne? Bisschen schade. Aber der Style ist schon geil.
Mich erinnert es natürlich so an so Hardrock-Cover von Blue Oyster Cult, wenn du das noch auf dem Schirm hast. Das hat ja auch mal Tokotronic zitiert, ne, mit der K.O.K.-Platte, habe ich hier sicherlich auch schon mal gesagt. Also so Weltraum und Airbrush. Also ich habe auch die Commander Perkins LP von der Galaktische Waffenmeister. Da ist so ein Typ im Raumanzug, der wird so zerstrahlt, und er hat den Kopf von einem Tiger. Das ist wirklich wahnsinnig schön.
Klingt wie eine Snickers-Werbung.
Ja, kannst du ja mal pitchen bei Procter & Gamble oder wem das gehört. Ich kann ja auch sagen, der Felix hat mir ja ein so schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe. Ich habe es gepostet, habe ich es ja schon wie wild. Aber du hast mir ein ganz großes Poster von meinem Lieblingshörspiel Macabros Konga der Menschenfrosch geschenkt. Das hängt ja auch. Und das ist eben so, wo man sagt, so, oh, das ist gar nicht so detailreich, nicht annähernd so detailreich wie jetzt hier diese Sci-Fi-Sachen von Commander Perkins, aber auch das ist in der Größe, wirkt es natürlich da, also man ist einfach glücklich, wenn man das sieht.
Das freut mich.
Dann lass uns doch mal, wie ich immer gerne sage, den Elefanten im Raum benennen. Hier, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, die Veganer, was ist eigentlich mit diesen Leuten los?
Wie sah der Veganer aus?
Er trug auf dem Kopf allerlei ausgestopftes Getier. Der Oberkörper war unbekleidet. Die knöchellangen Hosen bestanden aus einem außerordentlich feinen, gelben Fell. Die Füße steckten in Schuhen aus dem gleichen Material.
Ah, das alles lässt auf einen Primitiven schließen.
Ja, aber der Veganer führte eine Waffe mit sich, die unseren Hochleistungsmikrorax kaum nachsteht.
Das hat sicherlich nicht nur für mich so ein bisschen den Zug zum Kult, nicht wahr, dass da ständig von dem Angriff der Veganer geredet wird. Aber wir wissen es ja, es ist mit W geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob du das weißt, Felix, als Musikwissenschaftler. V und W werden mitunter in Worten und Sätzen genau gleich ausgesprochen. Also wir sagen ja Vase, obwohl es mit V geschrieben wird.
Und beim Gedicht sagt man ja auch wär's, ne?
Wow, weh, also was du immer fährst.
Ja,
also.
Genau.
Und ich habe ja lange Zeit wirklich auch gar keine tierischen Produkte gegessen. Deshalb möchte ich auch sagen, man könnte sich das so vorstellen, so ein Dieter Haller von Fleischesser-Podcast macht sich lustig über die Veganer und nimmt dann dieses Hörspiel als Türöffner dafür. Das soll es natürlich nicht sein. Aber ich finde, auch darüber können wir lachen als aufgeklärte, offene, junge Leute. So, dann fragen wir uns natürlich, wer ist denn Commander Perkins? Wie hast du ihn denn so kennengelernt? Wie würdest du ihn einschätzen?
Ja, also da wage ich mich nur sehr vorsichtig auf die Bühne, weil da müsste ich echt nochmal mehr Folgen hören. Also hier, das, was er hier präsentiert, ist sowas Bürokratisches fast schon. Also es ist kein, ist jetzt nicht so ein, Sunny Boy oder sowas, sondern wirkt jemand, der sehr clever ist und sehr ruhig auch ein Stück weit, aber schon immer das Richtige tut, aber er ist so ein bisschen charakterlos, finde ich, ne? Also nicht unsympathisch, aber er macht wenig, er interagiert auch wenig, er ist immer so zielgerichtet, habe ich das Gefühl.
Er hat ja so eine kleine Bromance am Laufen mit diesem anderen Major Hoffmann, der dann so ein bisschen der Freche ist, so ein bisschen der Stichwortgeber für mal einen Scherz, währenddessen er doch natürlich im in diesem Verhältnis dann auch etwas der Gesätteltere ist, das stimmt. Mich erinnert er trotzdem ein wenig an Captain Kirk, also so ein jovialer Tatmensch, der sich aber auch nicht vor der Verantwortung drückt.
Nee, aber Captain Kirk hat ja auch, transportiert für mich auch wenig. Deswegen so an jetzt an so Ecken und Kanten oder so, da habe ich jetzt nicht so viel im Kopf.
Captain Kirk gilt ja immer so als sehr affektbeladen. Also die klassischen Star Trek-Folgen haben ja so ein Triumvirat. Captain Kirk, Spock und Pille. Und Pille, also der Bordarzt, ist so der Emotionale. Captain Kirk ist der Tatkräftige und natürlich Ratio ist dann Mr. Spock. Und da ist denn dieses so aufgeteilt auf drei Leute. Ich würde ihn da auch sehen, eher als so diese Captain Kirk-Rolle, jemand, der da auch ein bisschen hemdsärmeliger zur Sache geht. Er hat ja auch, denke ich, ein gewisses Love Interest mit dieser Cindy, von der wir schon gehört haben. Also auch passend. Auch wer Erotik, ne, auf Erotik setzt, der kommt hier nicht zu kurz.
Naja, okay.
Ein bisschen schon.
Ja, okay, alles klar. Aber am schönsten finde ich ja, vielleicht können wir das jetzt schon mal zeigen, wie die Veganer reden.
Fremder, der du den Kreis schließen willst, deine Schüler erwarten dich.
Meine Schüler?
Deine Schüler.
Ja, also da kann ich mich wirklich noch erinnern an die Sounds von dieser Kassette, als ich das gehört habe und auch eben daran, dass das richtig gruselig klingt. Also ne, da kann 100-mal der Rattenwolf jaulen bei Europa. Das macht nichts mit mir. Aber ich finde, diese verfremdeten Stimmen, den kann ich mich schlecht entziehen.
Ich hatte als Kind ein Tonbandgerät, das kennt man heute gar nicht mehr. Ne? So ein eigenes Tonbandgerät, da war das Band doppelt so breit wie bei einer Kassette. Was ist das dann? Viertelzoll, glaube ich. Und habe dann immer da Sachen aus dem Radio aufgenommen oder von Schallplatten und so. Und wenn du das abspielst und dann die Spule, wo das Band gerade herkommt, um dann über den Tonkopf zu laufen, also praktisch wie beim Kassettenrekorder, wenn du da ganz kurz drauf tippst, immer so ein bisschen, dann macht das dieses Geräusch. Und ich glaube, so haben die diesen Effekt gemacht. Ne, das Hall drauf und dann ist aber immer so ganz kurz, wird so getappt, wird quasi das Band so ein bisschen verlangsamt und dadurch macht die, da kommt dieser Effekt, glaube ich. Er könnte es ja heute natürlich mit dem Plugin digital alles machen, aber damals nehme ich an, die haben die Stimme aufgenommen und dann nochmal aufgenommen und das dann händisch gemacht am Band.
In meiner Erinnerung kritisiere ich ja diese ganzen Europa-Aufnahmen, die wir sonst haben aus den 80ern wegen diesen Stangenwaren-Sounds. Und hier habe ich das Gefühl, haben sie sich die ausgedacht extra für diese Sache. Und das merkt man. Und da möchte ich Ihnen einfach auch nochmal sagen, kommt, probiert's doch nochmal. Mhm. Heigedine ist erst 79, da geht noch was. Ich hatte ja auch mal so einen Sound gehabt, als ich dich nachgemacht habe in den Shorts. Wir hatten ja letzten Sommer so kurz Podcast von Ausnahme der Rose und da habe ich mein 3-Fragezeichen-Stimmverzerrer benutzt, um dich nachzuspielen. Da kann man auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufnehmen und das dann in anderen wieder abspielen. Und das klingt auch sehr analog, weil es rauscht wie Sau und so herrlich. Stimmen sind ja auch wichtig. Und wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, wie Felix so enttäuscht war, dass in Frankreich nicht die Figuren französisch gesprochen haben mit uns. Mhm. Letzte Folge, die 5 Geschwister, da ging es auf eine Reise nach Südfrankreich und du hast das bemäkelt. Jetzt könntest du hier ja auch sagen, warum reden die Veganer nicht die ganze Zeit veganisch oder veganerisch? Keine Ahnung, wie Dieter Haller vorhin sagen würde. Ist das für dich ein Manko oder findest du es okay, dass das, dass da eine Übersetzung stattfindet?
Die Cindy hat ja nun mal in mühevoller Kleinstarbeit einen Übersetzer zusammengelötet. Das ist ja ein technisches Hilfsmittel, dass das übersetzt. Natürlich glaube ich da sofort, dass der so klingt, weil er ja so übersetzt wird. Das ist so quasi so eine Simultanübersetzung, verstehst du?
Schön, dass das auch mitgedacht wird in dieser Serie, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, dass man natürlich die Außerirdischen nicht verstehen kann. Also davon geht auch diese Serie eigentlich aus. Ich habe jetzt nur so ein bisschen Spaß gemacht. Mhm. Und es gibt dann diesen Übersetzungscomputer. Und ich weiß noch, als ich das gehört habe vor 2 Jahren, als ich das mir wieder mal drauf geschafft hatte, da dachte ich schon so, ah ja, das wird es vielleicht auch bald geben. Und jetzt ist es ja so krass, dass es eigentlich schon da ist. Dass eine Maschine simultan übersetzen kann.
Ja.
Vorher ist es so, dass nur so ein kleiner Junge immer telepathisch angesprochen wurde, dann aber schon auf Englisch beziehungsweise Deutsch von dem Veganer. Aber jetzt gibt's eben auch diesen geilen Computer, der übersetzt. Das wird auch so schön hergeleitet. Sie haben scheinbar ein Diktiergerät zur Vega geschickt mit dem Dimensionenbrecher und haben dann ganz viel aufgenommen, was die da labern. Und dadurch mit diesen Daten konnte dann der Computer die Sprache entschlüsseln und sein Programm aufsetzen.
Ja, in die heutige Zeit übersetzt, die KI wurde gefüttert mit Daten. Das ist genau das, was heute der Terminus ist. Ja, das ist genau das Gleiche.
Ob die Veganer auch wirklich freiwillig das hingegeben haben, ihre Daten, weiß man auch nicht. Die hätten nochmal was posten müssen auf Veganbook, dass sie den Nutzungsbedingungen des Übersetzungscomputers widersprechen.
Naja, aber sie werden ja auch umgebracht hier. Insofern, ich glaube, Datenschutz ist ihr kleinstes Problem.
Kennst du noch Enemy Mine, diesen Film, wo jemand notlandet mit seinem Raumschiff und dann landet auch ein Außerirdischer, mit dem sich immer bekriegt wurde und die müssen sich so ein bisschen austauschen. Die können auch nicht zusammenreden. Und der Gag ist, dass zum Schluss der Außerirdische schwanger ist, wird von dem anderen.
Das hat dir gefallen.
Ja, das ist für mich so die einfache Übersetzung. Ne? Das ist die Sprache der Liebe, die ist einfach universell.
Ja.
Da musste jetzt nichts groß gefüttert werden, außer die Lust auf eben interstellaren Sex.
Da gratuliere ich, dass das anatomisch alles hingehauen hat. So alienmäßig kann es ja nicht gewesen sein.
Ja, keine Ahnung. Also es gibt ja auch, darüber werden wir bestimmt noch sprechen, in Prometheus von Alien, da wird ja auch darüber philosophiert, warum diese ganzen Außerirdischen, die immer auftauchen, eben letztlich so menschlich sind. Irgendwie Augen, Beine und Arme. Kein Spoiler, aber wir stammen alle von denselben Wesen ab. Mhm. Daher kommt das. Nehmen wir an, das ist auch in Enemy Mine schon mitgedacht worden. Aber ich habe ja gerade von einem Kind gesprochen. Ein Kind, wie schön. Für uns Jugendliche war auch was dabei, dass am Anfang in der ersten Folge telepathisch die Worte der Veganer hören kann.
Der Veganer, dessen telepathische Stimme ich gehört habe, hat davon gesprochen, dass das Böse von der Erde gekommen sei. Du bist still, Ralf.
Ja, Felix, das war Ralph Common.
Das ist quasi der kleine Bruder. Habe ich jetzt diesem ganzen Ding entnommen, weil ne, das, man spürt ja so eine leichte Geschwister, so eine Geschwisterwut aufeinander. Man verbringt zu viel Zeit, glaube ich, auf dieser Mondbasis, man hat keinen Bock auf den anderen, so kommt das da rüber. Ist eigentlich ganz witzig, obwohl die Frau ja eine erwachsene Wissenschaftlerin ist. Ich glaube, sie ist neidisch, ne? Sie ist diejenige, die da ganz viel macht, aber halt über Know-how und Technik und Überstunden und er ist einfach der hat den Zugang. Der den Zugang gelegt bekommt zu den Veganern, weiß, was da los ist und ist dann dadurch so eine Art Medium. Unangenehm.
Man braucht bestimmt so einen reinen Geist. Ein Kind erfüllt vielleicht auch da diese Funktion. Und Felix, du musst dir vorstellen, es ist ja auch eine Bürde, diese schreckliche Stimme plötzlich in deinem Kopf zu hören, die dir irgendwelche Befehle erteilt oder Vorwürfe macht, was deine Vorfahren angeblich den Veganern angetan haben sollen.
Ja.
Dieses wunderbare Kind, Ralph Common, warum wird es eigentlich nicht von Oliver Rohrbeck gesprochen, habe ich mich gefragt. Das ist doch sein Part eigentlich gewesen zu der Zeit.
War wahrscheinlich schon gebucht.
Er konnte nicht. Also ich mag auch an dieser Szene, die wir eben gehört haben, also ich habe vollstes Verständnis dafür. Aber es ist ja so lustig, da werden ja quasi die Weichen gestellt, Felix, für das Schicksal der Menschheit. Ne? Sollen wir jetzt die Außerirdischen reinlassen oder draußen lassen? Und dann wird es aber besprochen nur von so drei Leuten. Und das sind jetzt auch nicht gerade jetzt hier General Trump, Kowski und so, sondern halt irgendwie so ein random Wissenschaftler und irgendwie so zwei Leute von der Generalität, von der Armee. Und das Witzige ist, dann besprechen die halt das Schicksal der Menschheit, sollen wir nicht. Und dann kommt noch ein kleiner Junge dazu und sagt seine Meinung. Also so wird hoffentlich jetzt auch nicht so bei den Koalitionsverhandlungen, da sind dann hoffentlich nur befugte Leute anwesend.
Ja, aber da denkst du schon wieder wie die Alten, ne? Also weil es geht ja auch darum, Politik für Generationen zu machen. Das ist ja auch in Deutschland ein Riesenproblem, ne? Und da werden die Jungen einfach nicht berücksichtigt. Guck dir doch mal die Wahlprogramme an. Deswegen ist gut, dass hier mal in der Zukunft wird da jemand dabei sitzen immer. So ein Kleiner, der dann auch mal was sagt.
Ja, das ist vielleicht auch so eine Utopie, wie wir sie jetzt haben. Man denkt ja auch die ganze Zeit durch diese Gleichschaltung über Social Media, jede Stimme ist gleichberechtigt, wenn sie nur empört und laut genug ist. Und auch so ist es so, wir entscheiden das und mal, irgendjemand kommt mal von der Seite rein und sagt, nee, ich hätte es aber anders gerne. Und das ist hier schon so ein bisschen vorweggenommen durch diesen kleinen Jungen. Felix, apropos Übersetzungsprogramme, wie stehst du eigentlich zum Siegeszug von Duolingo?
Ach Gott, ja. Ich beobachte das aus der Ferne. Ich habe das noch nie selber benutzt. Und bevor die Frage kommt, ich habe ein schlechtes Verhältnis zum Thema Sprachenlernen. Jetzt könnte man sagen, dann mach doch mal Duolingo. Wahrscheinlich ist es auch so. Problem ist, ich habe so ein schlechtes Verhältnis zum Thema Sprachenlernen, dass ich nicht möchte, noch eine weitere Sprache in mich hineinzuprügeln, wie es einst bei Französisch der Fall war. Also selbst wenn es total leicht ginge, ich habe keine Ambition mehr in diesem Leben eine Sprache zu lernen. Ich hasse Sprachenlernen. Keine Geduld.
Da bin ich ja, kann ich ja froh sein, denn ich weiß ja noch, also ich bin ja recht empfänglich für so niedliche Gadget, Computer- oder Handyspiele. Und du hast mich ja damals zu Pokémon Go gebracht und warst dann nach 6 Wochen draußen und ich hing 6 Jahre in dem Scheiß.
Ja.
Und jetzt deshalb diese komische, wütende Eule, ne, das ist ja das Markenzeichen von Duolingo, die ja auch so mega edgy witzig ist. Also als Testimonial ist ja Svea Maus, ne, so eine Meme-Künstlerin von Instagram, dann wird da auch gebucht. Also es ist ja scheinbar eine absolute Top-Notch-Marke, das sehe ich schon. Aber ich möchte es auch nicht machen, also ich habe hier Leute in meinem direkten Umfeld, die da das machen und da ist wirklich schon ein sozialer Druck, der da aufgebaut wird. Ist ja okay, ne? Diese Apps leben ja davon, dass sie jeden Tag bedient werden und natürlich auch Sprachen lernen macht ja auch Sinn, das jeden Tag irgendwie aufzugreifen. Aber an mir ist das zu viel Manipulation gefühlt von außen und zu, ja, ich weiß nicht, also da kommt man dann nicht mehr raus.
Ich plane jetzt, ich habe ja schon letzte Folge erwähnt, ich fahre im Sommer nach Frankreich. So, und Französisch, wie gesagt, ist nicht meine Leidenschaft. Ich kann es auch einfach nicht. Und da plane ich dann auch so einen Übersetzungscomputer an der Brust zu haben, der mir das dann, weißt du, mit so Kopfhörern dann live, simultan da übersetzt. Und wenn ich dann reinspreche, dann kommt aus dem Lautsprecher unten das dann auf bestem Französisch raus. Das ist so meine Vision der Zukunft. Ich glaube, Sprachen lernen muss man nicht mehr.
Und wenn du eine Sprache nicht lernen müsstest, sondern sie sprechen könntest, einfach hier, ich würde schnipsen mit meinen Fingern und du hättest sie. Was würdest du dir aussuchen?
Italienisch natürlich.
Ach, das hätte ich mir denken können. Ja.
So vielleicht mal ein bisschen Charisma aufbauen, weißt du? Mit so schön auf Italienisch bestellen. In der
Pizzeria. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ach doch, du so als grantiger Italiener.
Nee, eben nicht. Das kommt sofort dann so weich und sympathisch rüber, weißt du?
Ah. So, Felix, dann gehen wir doch mal weiter in dieser Folge. Und zwar, wir haben ja nicht nur den Anfang schon skizziert gehabt, sondern auch das Ende, dass dann quasi Commander Perkins an die Stelle des Veganers, der getötet wurde, treten soll. Und du hattest es auch erwähnt, dann soll er der Lehrer sein, der ist. Und dann sagen die ihm, ja, du musst deinen Schülern erzählen, was die Pflanzen sind, die Kräuterheilkunde und die Geschichte unserer Welt. Und man denkt so, seid ihr bescheuert? Und dann sagt es auch zum Glück Commander Perkins so, ja, aber ich bin doch hier, um eure Geschichte zu lernen. Ich kann sie ja wohl kaum lehren. Oh ja, gut, dann stecken wir dich in den Sarg mit ihm und fahren dich den Fluss runter. Und das ist schon eine gruselige Szene, weil sie sich ja dann auch auflöst, dass Commander Perkins danach so eine Stimme im Kopf hat. Also es ist richtig so eine schizophrene Episode, die er durchleidet. Und die relativ, wir hören wir einfach mal rein.
Was ist mit mir los? Wer ist der andere in mir? Wer ist der andere?
Ja, und Linus, weißt du, wie lange die Episode anhält? Denn ich habe mit Folge 3 weitergemacht. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Ein halbes Jahr wird das dauern, bis der wieder normal ist.
hier in unserer Folge wird noch so gesagt, so, oh nee, also er dürfte jetzt hier mal ein paar Vitamine, dann geht es. Also da, denke ich, hat man noch überhaupt kein Bewusstsein für Mental Health gehabt, dass man da auch davon ausgeht, nee, das wieso, das ist ja nur was im Kopf, da kann ja nichts passieren. Wenn ein Bruch, der heilt, da wissen wir genau, wie lange er den Gips tragen muss, aber hier im Kopf, das ist doch nicht so schlimm. Mich erinnert es an diese neue Marvel-Serie Moon Knight. Also Knight geschrieben wie der Ritter. Da hat er auch, das ist, glaube ich, das Motiv ist gar nicht so selten, dass dann irgendwie so eine archaische Figur plötzlich dann so in eine Person einfährt. Du hast dann auch wieder so ein bisschen Buddy-Comedy, so wie bei Venom, und kannst dann so zwei Leute im Widerstreit, die sich dann annähern und ein gemeinsames Ziel suchen, erzählen. Aber ich finde es hier auch wirklich sehr gruselig, dass er da im Koma liegt und nicht so Buddy-mäßig erzählt dann. Aber man merkt, dass es auch ein bisschen so psychologischere Erzählung ist hier. Also ich könnte es mir als Netflix-Serie sehr gut vorstellen, diese Story. Felix, fällt dir dazu noch was ein? Möchtest du noch was sagen?
Nee, ich denke gerade nach. Ja, also Netflix sehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber es hat auf jeden Fall was, weil es lässt die Veganer so im Nebulösen. Ne? Man denkt zwischendrin ein paar Mal so, oh, ich glaube, ich habe sie verstanden. Und dann, wie du sagst, so sind sie recht random, auch ein bisschen irre, so... Jetzt bist du der Lehrer. Ja, kann ich nicht. Ich weiß überhaupt nichts über eure Kultur. Das ist ihnen aber gar nicht aufgefallen, dass das so ist. Ne? Ach so, ja, dann stirbst du halt, damit sich der Kreis schließt. Weil ein Toter, da muss ein anderer für sterben. So, ne? Schon so ein bisschen hemdsärmelig eher, diese Gesellschaft. Das macht es ein bisschen unheimlich, tatsächlich.
Ja, das ist wirklich eben spannend, dass man da noch so im Unklaren gelassen wird. Also wenn ich jetzt auch zum Beispiel Flash Gordon erwähnt habe, da ist ja immer so klar, wer ist der Böse, wer muss überwunden werden. Und dadurch, dass das hier irgendwie nicht so ist, ist es natürlich viel facettenreicher, viel interessanter. Und es kommt ja sogar das Wort kosmopsychologisch drin vor. Das benutzt dann Cindy, als es dann darum geht, so ja, wir müssen uns doch in die Veganer hineinversetzen. Aber das Lustige ist, dass sie ja dann impliziert, ach, die Veganer wollen auch ihre Toten ehren, wie wir. Und da habe ich dann auch gedacht, naja, sie wirft dem von der Abwehr vor, er sei eben nicht so visionär, weil er diese Psychologie nicht anwendet. Aber im Endeffekt stülpt sie ja nur ihre eigenen Vorstellungen von Kultur auf die des Fremden. Und das halte ich dann gar nicht für so besonders empathisch.
Ich habe da eher so eine wissenschaftliche, evolutionäre Übergeneralisierung drin gelesen, dass man halt denkt, dass eine Evolution anderswo genauso läuft. Das machen ja auch Tiere teilweise, dass sie ihre Toten ehren oder trauern oder sowas. Das siehst du ja auch im Tierreich, ne? Und ich glaube, das wird so übergeneralisiert, dass die das vermutlich auch machen. So, das fand ich eigentlich im Gegenteil relativ clever sogar, diese Vorstellung. Also stimmen muss natürlich nicht, aber...
Ja, meinst du, die Grablichter für die Katze wurden von anderen Katzen aufgestellt?
Wäre möglich.
Ja, aber das habe ich ja uns auch schon angemerkt im Skript, ist es ja so, dass es sehr krass aufhört. Wir haben es ja gehört, nicht wahr? Er hat eine schizophrene Episode, er musste da aus diesem Sarg geschossen werden und es ist alles sehr düster. Und dann hat man aber das Gefühl, man braucht jetzt einen Abschluss, damit in dieser Fortsetzungsreihe aber jetzt diese eine Folge ein Ende findet. Und dann wird es wieder übertrieben heiter. Mich hat es erinnert an Hubba Bubba. Kannst du dich daran noch erinnern? Wir hatten ja das Hörspiel zu dem Kaugummi. Und das ist ja auch so ein bisschen ein unangenehmes Ende, was dann total aufgekratzt paraphrasiert werden soll zum Schluss oder konterkariert.
Stimmt, am Schluss sind sie dann mit dem Bösen quasi, Horst Frank, sind sie doch dann irgendwie quasi so Best Buddies. Und man weiß gar nicht genau, ist das so eine Art Stockholm-Syndrom oder, also stimmt, ich müsste es mir nochmal anhören. Also Leute, wenn ihr gerade hier White Lotus Staffel 3 gesehen habt, also das Hubba-Bubba-Hörspiel ist komplexer noch, ne, psychologisch. Da gibt's wirklich viele Ebenen, über die man rätselt.
Ja, aber ein schönes Ende bei dem Commander Perkins Hörspiel. Dann hören wir doch auch mal, was wir hier meinen.
Überlassen Sie mir den Commander. Ich führe ihn.
Ja, vielleicht geben Sie ihm mal einen Kuss. Das bringt ihn bestimmt wieder zu sich.
Wenn ich einen Mann küsse, dann bestimmt nicht, wenn er völlig geistesabwesend ist. Ja. So wie es Perkins jetzt ist.
Oh, ich bin hellwach. Wie wär's denn mit mir?
Mir scheint, Sie haben auch einen Schock erlitten. In Ihrem Fall würde ich als Therapie jedoch eine Ohrfeige empfehlen.
ich kann das schon verstehen, nachvollziehen. Dann hatte man doch ein bisschen Angst vor so einer ganz düsteren Sci-Fi-Serie und wollte daraus eher so eine abgeschlossene Folge machen, die dann eben auch so positiv aufhört. Aber natürlich fängt es nicht so richtig das ein, was man vorher erlebt hat. Man hätte sich wirklich trauen sollen, so einen Cliffhanger, wirklich auf so einen Cliffhanger rauszugehen und Spannung zu erzeugen, als so einen Kompromiss zu machen und diese Story da jetzt so gefällig abzubinden.
Ja, ist natürlich auch eine gewisse Bedrohungslage, ne? Die einzige Frau auf der Raumstation und alle Männer sind irgendwie Stelzböcke und machen Witze. Also da läuft einem ja auch kalt den Rücken runter, muss man sagen.
Das stimmt, aber dadurch, dass das Inventar so klein ist, die ganze Welt besteht ja scheinbar nur aus 3-4 Leuten. Viele sind ja auch noch mit ihr verwandt davon. Aber klar, verstehe. So, Felix, wir sind eigentlich aus der Folge raus, aber wir reden ja über eine sehr metaphysische Erzählung und deshalb müssen wir noch mal so ein bisschen reingehen überhaupt. Wie sieht es aus? Erst Kontakt mit Aliens. Wie denkst du darüber? Ist es für dich sowas, wo du denkst, so, ah, das ist eine Lösung für meine Probleme oder das ist eine Bedrohung? Also wo siehst du dich denn da so? Und
ja, ich weiß es nicht genau. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine hypothetische Frage, weil nicht, weil keine Aliens kommen, sondern weil ich es heutzutage nicht mehr glauben würde, wenn sie kommen. Also es ist ja alles durchgefaked bis zum Letzten. Ne? Vor 20 Jahren hätte ich da noch irgendwie eine Emotion zu gehabt. Jetzt würde ich denken, wenn mir irgendwo so eine Art Alf begegnet oder so, glaubhaft, ich würde es ja gar nicht annehmen. Ich hätte ja so schon Probleme gehabt, das zu glauben, aber es ist ja alles nur noch virtuell und Illusion und Fake, also schwierig. Ich weiß nicht genau.
Ach ja, ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, aber ich möchte es noch mal hören. Also du glaubst nicht an intelligentes Leben im All?
Doch, glaube ich schon. Also wenn das All unendlich ist, dann oder mehr oder weniger unendlich, dann kann ich mir natürlich auch alles vorstellen. So ist es nicht. Aber ich warte jetzt nicht gerade drauf, dass in meiner geringen Lebenszeit mir das jetzt begegnet.
Das könnte natürlich sein, oh, ich muss gerade mal, der Nachbar ist gerade nackt zu sehen gewesen hier. Mhm. Okay, ich bin wieder da.
Linus wohnt gegenüber.
Also ich würde schon natürlich auch denken, dass die Möglichkeit, wenn auf der Erde sowas passieren kann, wie wir es hier erleben, ne, das Bewusstsein und Lebensform, dass das bei einem unendlichen Weltraum und ganz vielen Möglichkeiten, das natürlich dann auch noch mal irgendwo anders passieren könnte. Klar, man sagt, dass die Wahrscheinlichkeit ja eher gering ist, dass die Entfernungen überbrückt werden können und auch die zeitlichen. Das muss ja auch in derselben Zeit spielen. Aber also ich würde mich schon sehnen nach Aliens. Also früher habe ich gedacht, so, es wäre schön, ne, wenn es da diesen Austausch gäbe wie bei Star Trek. Mittlerweile, Felix, würde ich ja sogar sowas nehmen wie Independence Day, also eine Bedrohung aus dem All. Denn weißt du, was passiert ist bei Independence Day, als sie da wirklich so hart angegriffen werden von diesen Arschlöchern, muss man ja mal sagen, aus dem Weltraum? Das eint dann die Leute auf der Erde. Ja, ist ja klar, es ist ja immer der Kampf gegen das Außen, wie krass das die Leute auseinanderbringt. Aber auch natürlich kleinere Einheiten dann zusammen, indem man den gemeinsamen Feind benennt. Und dadurch, dass eben bei Independence Day da die Erde erobert werden soll, ist ein riesiger Schulterschluss. Und so könnte ich es mir auch vorstellen.
Ja, so ist es ja tatsächlich auch gerade ein bisschen bei Trump mit der EU. Da hat man ja auch das Gefühl, in der EU werden plötzlich Sachen diskutiert in einer Geschwindigkeit, wie es vorher nicht möglich war. Wobei man ja auch sagen muss, Viktor Orban macht ja trotzdem nicht mit. Also alle erreicht das dann auch nicht. Aber so ein bisschen, klar, den Effekt gibt's natürlich, ist ja auch ganz schön eigentlich.
Der atomare Erstschlag auf Amerika, das ist jetzt plötzlich kein Tabu mehr unter der Regierung Merz.
Ja.
Oder habe ich was falsch gesagt?
Muss man halt Macron ein bisschen gut zureden und dann läuft's.
Genau, dann werden die Karten schon wieder neu gemischt. Nein, natürlich nicht. Keine Sorge, es ist alles in Ordnung. Das wird sich auch widerlegen und wir werden hier bei Ausnahme der Rose gar nicht mehr wissen, über welche politischen Ereignisse wir noch reden wollen, weil alles so harmonisch ist in ein paar Jahren. So, dann kommen wir langsam schon mal zum Ende. Ich möchte auf jeden Fall noch erwähnen, weil ich es am Anfang schon als Teaser gewählt habe, dass das mit den Mittelmeerkarten tatsächlich sich erfüllt, wenn am Ende von diesem Zyklus in der Zeit zurückgereist wird und man ist in dem biblischen Sodom und Gomorra. Mhm. Also das ist wirklich faszinierend. Es wird eben etwas aufgegriffen aus der Bibel, also die Zerstörung dieser beiden Städte. Das ist ja eher in der Bibel so sinnbildlich für die Sünde der Menschen. Die wird dann eben da ausgelöscht von dem wütenden Gott. Und die wird wörtlich genommen hier bei Commander Perkins und aber in einen anderen Kontext gesetzt. Also diese Zerstörung kam eben von Raumschiffen, die von der Vega auf die Erde gekommen waren. Und man benutzt dann halt so ein klassisches christliches, biblisches Motiv, um quasi seine eigene Story zu unterfüttern. Also das hat mir sehr gut gefallen. Also es gibt dann auch die Figur von Lot. Ist es so, wo die Frau zur Salzsäule erstarrt?
Junge, jetzt fährst du aber dick auf hier. Hast du ja letzte Folge noch angekündigt bei den fünf Geschwistern. Du hättest ja, obwohl du nicht getauft bist, dir das immer so reingefahren, damit du hier so kulturell mitreden kannst. Du siehst, du hast mich längst überflügelt, obwohl ich getauft bin. Ich habe keine Ahnung.
Genau, es gibt ja diese Erzählung irgendwie, dass sie nicht umgedreht werden durfte, als die Stadt zerstört wird. Und dann macht es eben doch die Frau von Lot, meine ich. Und erstarrt dann zur Salzsäule. Genau, so muss es heißen. Und auch das wird hier aufgegriffen. Und also mich hat es sehr geflasht. Das ist ja wirklich so eine ganz postmoderne Erzählung, die dann H.G. Francis in dem Moment aufmacht. Also das ist was ich eher in der heutigen Zeit sehen würde, dass man eben solche klassischen Motive nimmt und die dann neu zusammensetzt. Und das hat er aber auch schon gemacht. So, Felix, also, wie ist unser Fazit? Hier, das musst du mal sagen, du bist ja jemand, der das jetzt so ganz neu für unsere ZuschauerInnen auch erlebt hat.
Ja, es ist mutig, wie gesagt, ich finde die Form schon super interessant. Ich hatte ja ganz, ganz oft schon erwähnt, diese Einzelhörspiele, die es früher gab aus den 70ern, die längst vergessen sind, weil ein Einzelhörspiel es sehr schwer hat, ne? Eine Reihe zu haben. Mit abgeschlossenen Folgen ist da sehr viel erfolgversprechender. Das ist ja die Hörspielwelt heutzutage bei Kindermedien. Und das hier ist wirklich super speziell, dass man sagt, man erzählt eine Fortsetzungsgeschichte und man muss aber eigentlich alles haben, weil sonst wird es auch nicht richtig erklärt, nicht mal auf dem Klappentext. Das finde ich super speziell und auch irgendwie schwierig, aber natürlich dann auch umso toller, wenn man sich's erschlossen hat. Und das haben ja auch viele Leute. Das ist sehr beliebt, glaube ich, diese Reihe. Und ich verstehe schon ungefähr, warum. Meine Welt ist es jetzt nicht, aber ich finde es gut gemacht auf jeden Fall.
Also mir hat es sehr gut gefallen, jetzt auch im Wiederhören und auch nachdem ich jetzt den Zyklus ganz gehört und verstanden habe mit diesem Ende. Und die Sounds sind toll, die SprecherInnen sind toll. Also eine große Wiederentdeckung war das jetzt für mich hier. Wir sind letztlich aus einer ungeraden Folge wieder rausgegangen mit einem Erkenntnisgewinn, mit einem Lustgewinn. Ne? Also vielen Dank. Man könnte jetzt sagen, okay, das war schon toll und wir verabschieden uns. Aber dem ist ja noch gar nicht so, Felix.
Was?
Es gibt noch das vorhin schon geteaste Quiz. Das Quiz wird immer angelegt von demjenigen, der die Folge ausgewählt hat, in dem Falle von mir. Und es ist so ein bisschen spielerisch, dem anderen zu zeigen, dass man es mehr drauf hat als er. Und Felix hat seit geraumer Zeit einen Run. Ich glaube, beim letzten Mal hat es nicht geklappt, aber ansonsten hattest du ja wirklich abgeräumt hier wie beim Büchsenwerfen.
Ja, bitte nicht nachkontrollieren.
Und ich habe dieses Mal ein wirklich tolles Rätsel, finde ich, aufgestellt. Auch dich sollte es hoffentlich ein bisschen erreichen. Und zwar, was ist das Tolle an dieser Serie auch gewesen? Die Veganer greifen an. Dass man sagt, so, man hat einen Begriff, der damals noch nicht verwendet wurde und der heute eine andere Bedeutung hat. Jetzt halt dich fest, Felix. Wenn man so richtig einsteigt in dieses Universum, auch eben, es geht ja noch weit auch über die von Europa vertonten Folgen hinaus, dann gibt es noch ein Wort, über das man heute schmunzeln muss und was vermutlich unser guter Hans-Gerhard Franziskowski benutzt hat und dachte so, ja, das kann man mal bringen. Und heute, wenn man es hört, denkt man so, huch.
Ich nehme B, so. Die Ficker.
Sehr gut. Ich habe hier auch eine kleine Anmoderation gemacht, damit dein Musikbett auch zu Ehren kommt.
Dankeschön.
Hören wir es mal. Schön. Der Felix komponiert auf seinem Theremin. Felix, unsere HörerInnen wissen, zum Lachen gehst du in den Keller. Lachen ist für dich Schwäche. Dennoch konnte man bei dir den Anflug eines Lächelns erahnen, als es in dem Hörspiel hieß, die Veganer sind unser Untergang. Und so würde ich gern deine Freude noch einmal triggern. Also, welchen Planet bzw. welche Weltraumorganisation gibt es in dem Universum von Commander Perkins noch? Also hast du schon verstanden?
Ja.
Also ein Planet oder eine Organisation aus diesem Universum. Ist es A, Vomit, geschrieben V-O-M-M-I-T?
Ja.
Ist es B, die Weltraumorganisation beziehungsweise der Planet Kant? Geschrieben K-A-N-T allerdings. Oder ist es C, Krug? C-O-K, Krug? Oder ist es D vielleicht Pfart? P-H-A-R-T. Also, worüber stolpern wir im Universum, das H.G. Francis uns angelegt hat zum Thema Commander Perkins noch? Ist es Vomit? Ist es Kant? Ist es Krug? Ist es Pfart?
Ich sag mal so, hätte H.G. Francis Duolingo benutzt, wie seine Eltern ihm das geraten haben, dann hätte er ja damals schon wirklich alles davon ausschließen können. Ne? Also gab es ja schon auch in den 70ern, vielleicht Cock noch nicht so, weiß ich nicht genau.
Ich würde denken, dass damals noch nicht so klar war, dass alles Englisch werden würde und dass jeder auch Englisch so parat hat. Also ich würde es darauf beziehen. Aber ich muss ja nichts sagen, Felix.
Ja.
Vomit, Kant, Cook, Fart.
Kant hat dieses Deutsche, das würde natürlich gut in die Serie passen, aber ich glaube es eigentlich nicht. Vomit glaube ich auch nicht. Ich glaube, es ist C, Cock.
Und dann kann ich sagen, du warst nah dran. Es ist der Planet Fart.
Okay, alles klar. Stark.
Also ich dachte, ich versuche die noch aufs Glatteis zu führen, indem man das auch als Akronym dann verwendet. Also man könnte ja auch sagen, es gibt eine Weltraumorganisation, die COK geschrieben wird und niemand sagt COK. Aber ich dachte auch, Fart, das ist halt einfach zu quatschig, da kommt man nicht drauf. Nun ja, Felix. Es ist immer so, eine Lebensform dominiert die andere.
Ja, verstehe schon.
Vielen Dank, dass ich mit dir in den Weltraum fahren durfte, die Dimensionen gebrochen habe. Weißt du denn schon, ich kenne dich ja als jemand, der lange im Voraus plant, du weißt, diese Folge stand schon vor 2 Jahren fest. Was passiert in 2 Wochen? Oder 4 sind es ja mittlerweile.
Genau, mein Klischee ist, ich werde wieder kurzfristig auf die Weltlage reagieren und dann irgendwie ganz spontan mich treiben lassen von meiner aktuellen Stimmung und dann werden alle sagen, Mensch, das ist wieder sowas von zeitgeistig, was der Felix gemacht hat. Ne? Und deswegen weiß ich es wirklich noch nicht. Ich kann aber jetzt schon sagen, die Erde wird uns wieder haben und wir werden sicherlich was erzählen, was sich nicht im Weltall abspielt. Sonst müsste echt noch viel passieren, glaube ich.
Ja, also wenn ihr demnächst die Nachrichten verfolgt und darauf einen Rückschluss auf eine Enid-Pleiten-Serie ziehen könnt, dann seid ihr vermutlich nah dran.
Ja, kann gut sein, denn ich habe mir wieder viele Langspielplatten von Enid-Pleiten, die ich nicht kannte, auf dem Flohmarkt gekauft. Du hast es schon gesehen, Lissy zum Beispiel, ist vieles dabei. Mal gucken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Mühen, die du dir hier auch gemacht hast. Man merkt ja, du hast dich da richtig vorbereitet, hast da jahrzehntelang Science-Fiction-Filme geguckt, nur für diesen einen Moment. Und ich würde sagen, wir sprechen uns dann nächsten Monat wieder.
Felix, mach's gut. Und ihr auch. Tschüss.
Tschüss.
Name. Der Rose.